will jetzt keine Journalistenschelte betreiben, aber Wohlfühltermine. Merkel schleicht sich zurück und macht jetzt nur noch Wohlfühltermine. Da sage ich ja.
Guten Tag, hier ist die Medienwoche. Wir sagen auch ja, ja zu diesem Podcast. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media. Am anderen Ende der Leitung, mein lieber Kollege
Christian Mayer von der Welt. Hi. Wozu sagen wir ja zu diesem Podcast?
Zu diesem Podcast, obwohl wir vergangene Woche ausgefallen sind. Entschuldigung, es tut mir leid, es war meine
Schuld. Unangekündigt auch schon fast.
Unangekündigt, ja.
Es zeichnete sich die Woche über so ein bisschen ab. Du hast einen Termin am Freitag, ich hatte einen Termin am Donnerstag.
Geguckt, ob wir irgendwie einen Termin für diesen Podcast finden, haben wir dann aber nicht gefunden.
Weil dann war ja Pfingsten und da waren wir dann weg, in Brandenburg.
Du warst in Brandenburg, ich natürlich nicht.
Ja. Nein, wir meine ich mich und meine Familie, aber es könnte natürlich so verstanden werden, dass wir auch am Wochenende zusammen irgendwo hinfahren würden. Das tun wir nicht, weil wir wohnen ja auch ganz woanders.
Wir wohnen ganz woanders, wir sehen uns eigentlich nie. Außer wenn ich in Berlin bin und man sich hastig irgendwo noch einen Schnitzel reindrückt.
Ja.
Ja, aber nicht im Borchardt. Okay. Diese Woche machen wir Sendung. Am Anfang, das war die Bundeskanzlerin AD, die ihren ersten öffentlichen größeren Auftritt hatte, befragt wurde vom Spiegel-Reporter Alexander Osang im Berliner Ensemble. Da gleich noch was dazu. Am Anfang wollten wir kurz sprechen über ein Medienevent dieser Woche. Ich war nicht da, weil ich bin ja bekanntlich nicht in Berlin und ich komme hier auch so gut wie nie raus. Du warst aber da bei der Republika. Vielleicht ganz kurz nochmal, was die eigentlich ist, in drei Worten.
Drei Worte. Digitalkonferenz, Gesellschaft, Politik,
ja, würde ich sagen. War jetzt
Netzpolitik.
So, war jetzt nicht wirklich gemacht,
ja, drei Worte. Doch, ja, wenn du mir das sagst, dann versuche ich das. Ja. Das sind ja Herausforderungen, denen ich mich stellen muss. Ja, also Republika gegründet, erstmal 2007 in Berlin, Mitte in der Kalkscheune, wer das kennt. So eine Konferenz für digitalen Nerds eigentlich. Schon damals war natürlich die Digitalisierung ein Buzzword, aber hat die Gesellschaft doch nicht so durchdrungen, wie das heute der Fall ist. Selbst damals also noch nicht, war Twitter, gab es da schon, Facebook, Google, aber halt noch nicht so dieses allumfassende Phänomen. Die Gründer um Markus Beckedahl, den Chef von Netzpolitik.org, haben es früh erkannt, dass diese Veranstaltung eine gute Plattform für ihre Interessen ist, sage ich jetzt mal, für ihre Anliegen. Eine bessere Welt durch Digitalisierung zu schaffen, das wollen viele, auch im Silicon Valley. Die Leute von der Republika wollen es eben auch. Haben dieser Nukleus ist eigentlich aus dieser Netzpolitik, aus dem Netzpolitik-Ansatz geboren, also freie Daten, keine Überwachung, solche Anliegen, die immer mehr, zum Beispiel, dass dann die Plattformen, die großen Plattformen auch reguliert werden müssen. Also Digitalisierung im Dienste des Menschen, das ist ja auch erstmal schön und gut. Und die Republika wuchs dann über die Jahre hinweg, dann ging sie, glaube ich, in den Admiralspalast um die Ecke, das ist so ein Musical-Theater, bekanntes. Und ich in den vergangenen Jahren ging sie dann zur Station Berlin, das ist so ein sehr großes Areal in Kreuzberg.
Ist das und das Ding von den Friedrichs?
Nee, das ist das E-Werk.
Ach, E-Werk, habe ich jetzt verwechselt, Entschuldigung.
Da waren sie jetzt nicht. Dann kam Corona und ich glaube, die letzte war dann eben 2019 gewesen und jetzt 2022 wieder. Und wieder ein Ortswechsel, jetzt sind sie in der Arena Berlin. Ich glaube, bei dem vergangenen, wirklich bei der Präsenzveranstaltung, waren dann 20.000 Besucher da. Es nennt sich dann die größte Digitalmesse Europas, aber für diese Themen, weil die größte ist ja eigentlich, glaube ich, OMR.
Da waren 70.000.
Ja, also can't beat this, aber es ist jetzt zugeschnitten auf diese gesellschaftspolitischen Themen, glaube ich, die größte Veranstaltung, Messe, Konferenz. Ja, und die war erstmals jetzt wieder da und man hat sich so gefragt, na, ist alles beim Alten? Ich hatte das in den vergangenen Jahren immer wieder mal, war ich da, bin ich da so ein Hardcore-Besucher, aber da sie immer auch sehr interessante Gäste haben, muss man dann schon mal vorbeischauen oder könnte mal vorbeischauen. Das Motto dieses Jahres war, die haben immer so ein Motto, Any Way the Wind Blows. Mhm. Und das ist eine Referenz an ein Queen-Lied, nämlich Bohemian Rhapsody. Und da.
Ja, ja.
Das war jetzt. Ja, ich habe es fast wiedererkannt.
Ich darf es nicht so gut nachsingen, weil sonst GEMA. Ne? Ich könnte ja. Das natürlich, aber
ich. Du könntest nicht. Das, ich ja. Weiß. Ich habe das schon oft gehört bei Karaoke-Abenden, wenn du Bohemian Rhapsody singst, das ganze Stück. Nein, und das geht dann so weiter. Freddie Mercury singt dann Anywhere the Wind Blows, it doesn't matter to me. It doesn't matter to me gehört jetzt nicht zum Motto, aber die Eingeweihten wissen es dann. Egal, woher der Wind weht, ist uns egal, so interpretiere ich das jetzt mal, ja. Kann natürlich auch sagen, der Wind weht sowieso, Leute, ist uns alles egal. Ich glaube, so fatalistisch ist es nicht gemeint. Ja?
Mhm. Aber ich finde das Motto schon ein bisschen, also ich kapiere es nicht so richtig, muss ich sagen.
Auch mit muss man jedes Motto?
Nee, muss man nicht.
Ich glaube, das ist so ein bisschen.
Es klingt irgendwie ganz cool, ich kapiere es aber nicht. Aber vielleicht
reicht es ja auch, schön, dass du das cool zugibst. Ja. Das ist schön, dass du das zugibst, weil auch das ist natürlich, weiß ich nicht, wir haben neulich Hörerpost bekommen aus Toronto.
Ja, das hat mich sehr gefreut. Hörer. Ja.
Das war toll. Und ich glaube, er schrieb sogar, entweder er, das war jemand anders. Das finde ich gut, dass sie ab und zu mal sagen, verstehen wir nicht oder wissen wir nicht jetzt so. Da stehen wir auch dazu.
Ja.
Ich bin intern mal darauf hingewiesen worden, wir sollten das nicht so oft sagen. Aber
man kann nichts dran machen. Es ist halt so.
Wenn wir es nicht wissen, wissen wir es nicht. Dann könnte man natürlich auch sagen, dann redet halt nicht drüber. Aber wir wissen ja ganz viel. Ja,
nur wir wissen Details manchmal nicht. Wir wissen sehr, sehr viel über Medien. Aber nur manche Details, da muss man nochmal nachgucken. Und es geht dann in der Schnelle der Aufnahme nicht.
Aber das ist ja jetzt,
Entschuldigung. Wir haben ja auch immer wahnsinnigen Druck. Deswegen können wir nicht so schnell in der Sendung nachgucken. Wir wollen ja höchstens eine Stunde machen hier. Ne? Okay, ja aber gut. Jetzt haben wir da das Motto und so. Okay, wissen wir nicht so genau. Es gab, wenn ich das aus der Außenwahrnehmung sagen darf, du warst ja da, du kannst es vielleicht durch deine Innensicht ergänzen. Teilweise Sachen, die waren tatsächlich wie immer. Zum Beispiel ein Fixpunkt der Republika ist ja immer diese Rede von Sascha Lobo, dem Internetpublizisten, so nenne ich ihn jetzt mal mit dem Irokesen, der dann so eine mir viel beachtete Rede hält, so eine Art State of the Internet, wurde das auch mal, glaube ich, genannt, wo er so eine Art Standortbestimmung der Digitalisierung für Deutschland vornimmt oder versucht vorzunehmen. War dieses Jahr auch wieder dabei, gehört immer irgendwie dazu. Ist, glaube ich, auch einer der meistbesuchten Vorträge immer bei der Republika. Ich habe es mir im Internet angeguckt. Ja, war jetzt nicht überraschend. Er ist natürlich ein sehr guter, sehr souveräner Redner. Hat da von der schlechten digitalen Infrastruktur über Geschlechterhass bis hin zu TikTok und Propaganda und Staatsdiktaturen einen recht weiten Bogen geschlagen. So einen richtigen Fokus habe ich da jetzt nicht wahrgenommen. Was ich interessant fand, am interessantesten an der Rede von Sascha Lobo, war diesen Begriff, den er geprägt hat, von toxischer Wokeness. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, ist mir aufgefallen. Er hat gesagt, erstmal Wokeness, das wird ja gerne mal als Kampfbegriff verwendet, um zu sagen, ihr seid alle woke, also ihr nehmt Rücksichten auf Dinge, auf die man gar keine Rücksichten nehmen muss. Ihr seid nach allen Seiten offen und so und das wird dann als was Negatives interpretiert, ja, dass man nicht mehr sagen kann, was ist
oder
was.
Cancel Culture und so weiter.
Ja, genau. Ja. Ne? Also wenn jemand irgendwas, ja, ich meine, das wäre eine eigene Veranstaltung wahrscheinlich. Ja. Was er mit der toxischen Wokeness, das habe ich natürlich wahrgenommen. Also das ist sozusagen dann, er findet dieses Wort gut, diese Bezeichnung gut für die Gesellschaft und so weiter und so fort. Auch die ganzen gesellschaftlichen Bewegungen, die durch das Internet entstanden sind und davon ausgegangen sind. Ne? Aber die Gegen die Gegenseite, die dunkle Seite ist halt Toxic Wokeness. Was das jetzt genau ist, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Er hat da ja selber auf seinen eigenen Podcast verwiesen, wo man das dann nachhören kann.
Ja, ja. Ich habe ihn so verstanden, den Podcast habe ich jetzt nicht gehört. Das ist einerseits die Wokeness. Er sagt, okay, einerseits erstmal eine gute Sache, ja, weil die Leute wollen sich ja für Diversität und Gleichbehandlung, also prinzipiell gute Dinge einsetzen, aber es kann halt auch mal drüber gehen, überschießen, ja. Und dann kann aus diesem gut gemeinten, aus dieser guten Sache, dieser gut gemeinten Sache auch mal eine negative Sache werden. Das fand ich war fast so ein bisschen versteckte Kritik auch daran, dass es manchmal vielleicht in den sozialen Medien auch ein bisschen übertrieben wird mit der Wokeness, was er dann eben toxische Wokeness nennt. Er hat es aber auch auf Staaten bezogen, dass zum Beispiel so Staaten wie China dann vielleicht sagen, ja, das ist ja alles kolonialistischer Mist, was ihr da macht. Wir wissen ja viel besser, unser Demokratiebegriff ist viel besser. Also, dass das auch von Akteuren benutzt werden kann, die sagen, wir sind praktisch auch woke und deswegen verdammen wir jetzt die freie Meinungsäußerung bei euch im Netz. Kann instrumentalisiert werden. Das fand ich eigentlich, hat er ganz gut herausgearbeitet, jedenfalls als ich eben ganz wirr. Kann man sich anschauen im Netz, dauert rund eine Stunde.
Ja, wenn ich da, also was mir dabei auffällt, und da kann ich dann den Bogen schlagen, aber auch zu der ganzen Veranstaltung, ich versuch's mal, ist was er, glaube ich, schon früher einmal oder mehrfach gemacht hat. Er sagt den Leuten, das ist ja so eine Veranstaltung eigentlich so zum Wohlfühlen und wir sind alle auf der richtigen Seite, wir wissen, wie die Digitalisierung funktioniert, jetzt muss man es nur noch machen und die Politik ist zu doof, das richtig zu machen. Das Letztere stimmt leider, ja, also die haben einfach nicht viel hingekriegt. Sozusagen, dass sich da die Leute versammeln, die wissen, wie das Internet so funktionieren könnte oder die Digitalisierung so funktionieren könnte, dass die Gesellschaft tatsächlich was davon hat. Ja, vielleicht, sie hat ja auch schon ein bisschen was davon, aber eben noch nicht genug. Die wissen das alle, aber Lobo ist, glaube ich, einer der wenigen, der sich dann da hinstellen kann und ihnen sagen, Leute, jetzt geht doch mal raus und macht doch mal was und verändert doch mal was. Ja, was bewegt ihr denn, ja? Und er hat ja auch ausdrücklich gesagt, wir waren Avantgarde. Mhm. Ja, also und das ist diese Form der Kritik können sich da, finde ich, nur wenige erlauben oder erlauben sich halt auch nur wenige. Also eine Form der milden Publikumsbeschimpfung vielleicht oder Aktivierung. Ihr müsst Aktivisten sein, geht jetzt raus und verändert das. Das heißt ja auch mit anderen Worten, ja, ihr könnt die Medien- und Digitalpolitik noch so oft beschimpfen, wie ihr wollt. Wenn ihr nach der Veranstaltung, wo ihr an eurem Liegestuhl gelegen habt und das sage ich jetzt und vegane Bowls gegessen habt, ja, wenn ihr danach, oder hier, es gab ja statt einem Bällebad, gab es jetzt das Schwimmbad in der Spree, ja, also es ist da sowieso immer dieses Schwimmbad, also haben die da nicht hingemacht. So, aber wenn das dann vorbei ist.
Baden in Wasser, im Spreewasser.
Ja, nee, das ist dann.
Es ist schon abgetrennt.
Schwimmwasser.
Das Spreewasser ist ja toxisch, ja. Ist keine toxische Wokeness, ist toxische Wasser.
Vermutlich. Ja, also ihr müsst halt mal selber was machen, ja. Und nicht nur sagen, ich war auf der Republika und das Bändchen noch eine Woche tragen und sagen, na, ich schneide mir das jetzt heute ab, aber. Ja, es ist, weißt, was ich meine.
Ja,
also,
ich weiß, was du meinst.
Diese Form der Aktivierung hat er halt auch. Ist halt auch nicht neu und das bringt mich dann zum Rest. Man hat halt, oder zu der gesamten Veranstaltung, die auch so immer wieder dieses, gleich in der Einleitung waren die vier Gründer auf der Bühne und da sagt die Tanja Häusler gleich als erstes, ja, es ist immer so nervig, immer wieder alles neu erklären zu müssen und immer und immer wieder alles erklären zu müssen. Die Fakten liegen doch auf dem Tisch, damit hat sie nicht so richtig erklärt, damit meinte sie wahrscheinlich die Fakten, wie es jetzt besser gehen kann. Also wahrscheinlich nicht nur der Breitbandausbau gemeint. Und dieses Genervtsein, dieses so, oh, wir sagen es euch doch jetzt schon wirklich seit 15, 20 Jahren und immer noch funktioniert nicht, das ist auch so wie so ein Ritual, ne? Mhm. Zu sagen, ja, hier sind wir, die Republica People, ja, der auf Deutsch sagen dann alle die Menschen der Republica, ja. Mhm. Und die wissen es halt irgendwie, die anderen haben es aber noch nicht mitbekommen, ganz schön doof. Mhm. Und das nervt mich aber etwas so latent, ja, dass man aus diesem Gemeinschaftsgefühl da jetzt, aus diesem Bewusstsein, ja, wir sind diejenigen, die die Digitalisierung verstanden haben und die da draußen, da müssen wir halt im besten Fall noch ein bisschen mehr erklären und immer wieder erklären. Es nervt aber so. Das ist so diese Grundhaltung und die nervt mich aber auch ein bisschen.
Dann sind alle genervt. Ja,
ja, ganz schön schlimm. Ja.
Und was dann neu war allerdings, war zumindest als Nachricht, dass erstmals ein Bundeskanzler Gast war auf der Republika. Olaf Scholz hat sich blicken lassen, hat was gesagt und wurde dann
blicken
noch,
lassen.
Ja, und wurde dann noch von Linda Zervakis, aktuell in Diensten von Pro7, befragt.
Ja, da war ich auch. Sogar im Raum. Ja, da bekam man aber als Journalist so ein schwarzes, wenn man sich extra akkreditiert hat, so ein schwarzes Bändchen, ist ja, muss man ja auch verstehen. Der ist ja jedenfalls nicht auf der großen Bühne aufgetreten, sondern im Festsaal Kreuzberg, das liegt da so nebenan, das ist so eine kleinere Bude, wahrscheinlich, weil es einfacher sicherheitsmäßig zu kontrollieren ist, ja, wer da so ist und nicht. Erstmals ein Bundeskanzler. Olaf Scholz hat aber gleich darauf verwiesen, dass er bereits in seiner Rolle als Finanzminister 2019 auf der Republika gewesen sei. Aber er sei nie bis zum Schluss geblieben. Denn wenn er bis zum Schluss geblieben wäre, dann hätte er gewusst, dass am Schluss immer das Queen-Lied Bohemian Rhapsody gespielt wird.
Ach so.
Ich wusste das aber auch nicht, ich auch nie bis zum Schluss geblieben bin. Ach,
deswegen dann das Motto.
Anscheinend, ja.
Okay.
So, und also eigentlich hätte ihn, finde ich jetzt, lieber mal Markus Beckedahl interviewt. Der hat vorher Volker Wissing, den Digital- und Verkehrsminister, befragt. Und so, aber erstmal hat der Olaf Scholz eine Rede gehalten, 15 Minuten. Das war sehr allgemein gehalten. Also schlimmer Angriffskrieg. Scholz, ne? Ja, schlimmer Angriffskrieg, Imperialismus schlecht und Solidarität ist keine Einbahnstraße und so das Übliche. Dann kam er auch auf die Digitalisierung zu sprechen, was sich ändern muss. Also wir müssen digital unabhängig werden, also Deutschland uns nicht abhängig machen von anderen Technologien, Staaten, was weiß ich. Intel war da so ein Vorbild, was er genannt hat.
Intel?
Weil die jetzt in Deutschland Chips produzieren. Okay. Dann die Bundesregierung wird massiv in die Digitalisierung investieren, Glasfaser. Das haben schon, da verwies dann Beckedahl bei Wissing schon drauf, den ich eigentlich ganz gut fand, wer sich da geschlagen hat. Ja, ein FDP-Politiker, der auch noch Applaus bekommen hat. Aber er bekommt natürlich Applaus, weil er sozusagen gegen jede, also gegen Einschränkungen und Überwachungen ist. Ja. Da gibt's ja immer wieder Vorstöße, auch aktuell der EU. Chat-Kontrolle ist so ein Stichwort und da hat er sich dagegen ausgesprochen. Das finden die Republica-People natürlich gut und wichtig, aus nachvollziehbaren Gründen auch, muss man sagen. So, aber der Olaf Scholz war so ein bisschen allgemeiner. Also die Regierung wird massiv in die Digitalisierung investieren. 2030 ist jetzt das Datum, das du dir merken darfst, dann wird der Breitbandausbau komplett da sein, aber so richtig.
Bei uns übrigens auf dem flachen Land, wir kriegen Glasfaser demnächst.
Siehst du mal.
Privatfirma.
Das sind ja alles Privatfirmen und da hat Scholz zu Recht gesagt.
Ich meine nur, es ist nicht die Telekom oder so, das ist irgend so eine Firma, von der nie ein Mensch zuvor gehört hat. Die buddelt hier demnächst alles auf. Ich hab natürlich sofort alles unterschrieben. Ja.
Das ist richtig so. Mach weiter so. Dass der Fortschritt geht nur mit Leuten wie dir, die alles gleich unterschreiben. Ja, aber er hat zu Recht gesagt, also ich glaube 6% oder so. Bei 6% liegen wir und bis 2025 soll es sich verdreifacht haben. Aber da müssen sie ja noch ein bisschen was schaffen bis 2030. Aber das Versäumnis, so Scholz, sei gewesen, dass man gesagt hat, man überträgt das den privaten Firmen. Ja, aber kontrolliert die zu schlecht, was jetzt zum Beispiel auch die Qualität dieser Angebote und so weiter angeht. Da muss man nacharbeiten, verantwortungsbewusst und so weiter. Und natürlich die digitale Verwaltung, ja, ganz großes Thema, natürlich auch, das betrifft uns ja alle, ja. Frau Zervakis fragte dann nachher in einem Gespräch, was ich anschloss, ja, wann kann ich denn endlich meinen digitalen Perso finde ich auch ein super Wort, Perso beantragen, alles komplett digital, wann muss ich nicht mehr aufs Bürgeramt? Und dann dann hat Scholz in sein Privatleben einblicken lassen und gesagt, gerade heute, also gestern, am Donnerstag, habe er einen neuen Personalausweis und Reisepass beantragt. Da habe er aber auch hinfahren müssen. Das sei halt so. Und dann fing er an, ganz so für seine Verhältnisse zu lachen. Also, ja, das wäre recht lang.
Na, gut. Also, ich weiß nicht, ob du die, Achtung, pass auf, ich mache jetzt einen Themensprung, aber es hat am Rande was mit dem Perso zu tun. Ob du die Apple-Keynote verfolgt hast diese Woche, Worldwide Developer Konferenz, ist eigentlich nicht unser Thema. Nur, ich kam eben drauf, die haben nämlich auch ein Feature vorgestellt, wo sie Identitätsüberprüfung im iPhone direkt ermöglichen wollen. Da müssen die natürlich auch irgendwie aber mit staatlichen Stellen zusammenarbeiten. Also die Idee ist praktisch, dass die Personalausweisinformationen oder wie das in den USA dort heißt, Identity Card, keine Ahnung, dass die praktisch einmal digital im iPhone verschlüsselt vorliegen und du dich dann nur mit deinem Smartphone identifizieren kannst. Wenn du zum Beispiel, wenn du ein neues Konto eröffnest, musst du dieses Post-Ident-Verfahren machen, wo dann irgendeiner Videochat machst und du wackelst mit deinem Perso vor der Kamera rum und mit deinen Fingern vom Gesicht und so weiter. Ja, man kennt das. Und wenn diese Technik, die da von Apple vorgestellt wurde, funktioniert und eingesetzt werden würde, wären praktisch diese Personalinformationen gesichert, auf dem iPhone verschlüsselt und dann könntest du praktisch dem Gegenüber Zugriff darauf geben und der könnte dir abrufen und dann kann praktisch eine automatische Identitätsüberprüfung stattfinden, ganz ohne Videochat. Das fand ich eine interessante Idee. Ob jetzt die aber deutschen Behörden nicht, da auch so weit kommen, weiß ich nicht. Aber das wäre eigentlich, finde ich, da, wo man hin muss und nicht einfach nur den Perso online beantragen, sondern eigentlich muss das ganze Ding ja digitalisiert werden.
Das hat Wissing aber auch nochmal gesagt. Elektronische Identitäten seien auch ein großes Thema und da gibt es ja auch Firmen, auch im Medienbereich, die sich da angestrengt haben, diese E-Identities irgendwie zu entwickeln. Ja, sicher natürlich, alles muss ganz sicher sein. Ja, also es war jetzt keine netzpolitische Sternstunde, der war halt da, ja.
Genau, und, das war so die Hauptnachricht, oh, der Kanzler ist da.
Ja,
das wird natürlich dann die Veranstaltung auch nochmal auf.
Dann wurde kurz über den HSV gesprochen. Ja. Und ach,
wie war denn Linda Zerakis? Hat die das gut gemacht?
Okay, gut. Ja, also ich finde, aber der Bundeskanzler ist natürlich, also das ist schon richtig so, dass dann Beckedahl den Digitalminister interviewt und wirklich abhakt, zack, zack, zack. Was war das?
Meine Schere ist mir auf die Tastatur gefallen.
Wo kommt die denn her?
Die habe ich in der Hand und tue damit nervös rumspielen.
Ah, oh, okay. Wie gesagt, das war jetzt nicht, man hat jetzt nicht gemerkt, dass Scholz da Bäume ausreißen wird. Ich glaube, er muss darauf setzen, dass das die Ministerien auch hinkriegen und vor allen voran dann halt das Digitalministerium, aber das Innenministerium ist ja auch noch beteiligt. Da hatte Wissing auch nochmal gesagt, alle Ministerien müssen jetzt ran. Hat er sich so ein bisschen mit so einer Star Trek Zitat ein bisschen ranzuschmeißen versucht beim Publikum. Ich fand es gar nicht so schlecht, weil er schon in den Themen drin war und jetzt versucht hat, glaube ich, ehrlich zu antworten. Aber man muss halt einfach konstatieren, immer wieder dieselben Fragen, wann kommt das? Deutschland liegt weit hinten abgeschlagen im Feld der Staaten, wenn es um den Grad der Digitalisierung bei bestimmten Bereichen angeht. Ja, aber man muss es, gut, sie wollen jetzt bis Sommer den großen Digitalisierungsplan vorlegen, wer wie wo was und dann wird man sehen.
Genau.
Eines wollte ich noch sagen, übrigens fiel mir noch auf, also ich habe ja schon gesagt, es waren, also Wissing, Faeser war auch, Nancy Faeser war da, die Innenministerin, Hubertus Heil war, glaube ich, auch da, Lisa Paus, die Familienministerin. Also die Bundesregierung war schon sehr stark vertreten. Auch bei dieser Ausstellung gab es eine Menge so Stände, ja, von verschiedenen Ministerien, auch Senatsverwaltung Berlin, ganz viel Stiftungen und ganz viel öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ja, ZDF, Riesenstand, und RBB und WDR mit einem gemeinsamen sehr großen Stand, auch Deutschlandfunk mit einem auch recht großen Stand.
Was machen die denn an diesen Ständen dann? Verteilen die da?
Nee, die präsentieren sich so als sehr innovationsfreudige Medienunternehmen. Also
das sind dann Leute, Vertreter der Sender, die dann Fragen beantworten oder was? Wenn einer kommt.
Ja, ja, und dann gibt es so Interviews zwischendurch. Ich habe irgendwo mal Oliver Kalkofe gesehen, der jetzt vielleicht nicht für Innovation steht, aber das ist so mein Eindruck gewesen, über diesen Lab-Charakter. Und das ist, ich finde es nicht ungeschickt, kostet natürlich alles viel Geld. Die Privatsender wollen das offenbar nicht ausgeben oder sehen sich da jetzt nicht so, aber ich habe so das Gefühl, dass es gerade für ARD, ZDF, Deutschlandfunk so das ist nicht ganz unkluge Strategie zu sagen, hier, da können wir uns connecten mit den digitalen Entscheidern, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist auch super cool, lohnt sich hier der Beitrag, was wir alles machen und so, und das ist, glaube ich, sozusagen das Hauptziel, und entsprechend häufig sind dann auch öffentlich-rechtliche Themen auf so Nebenpanels, ne? Wohin geht's damit, was ist Public Service und hoch und runter, also wer da ausstellt, hat natürlich auch Redezeit, ne? Das gilt für Google natürlich genauso, das war das nach meiner Wahrnehmung einzige große Plattformunternehmen, was sich da präsentiert hat mit der Digital News Initiative zum kleinen Stand. Die anderen großen Wirtschaftssponsoren gibt es so in der Form nicht mehr. Da gab es ja mal Daimler, war ganz groß dabei, ja, IBM ganz früh, aber Microsoft glaube ich auch. Ja. So, ja. Naja, aber da hat sich was verschoben, will ich damit sagen. Ja, ne? Also die finden da dann auch ihren Platz eher in dieser beitragsfinanzierten Regierung oder sonst wie politische Multiplikatorenstelle als in der Wirtschaft, die dann ja auch gelegentlich mal kritisiert.
Das ist eine interessante Beobachtung, ja, stimmt. Das stimmt, glaube ich, genau.
Gut. Okay, jetzt höre ich aber auf.
Aber jetzt aber den Sack zu, wir kommen weiter. Es gab noch ein Event, was auch medial viel Beachtung fand, eigentlich eher politisch, aber wir wollen trotzdem kurz drüber reden. Angela Merkel, Bundeskanzlerin AD, hatte ihren ersten großen Auftritt, seit sie nicht mehr Bundeskanzlerin ist. Und zwar hat sie dem Spiegelreporter Alexander Osang ein Interview gegeben, oder es war ein Gespräch im Berliner Ensemble, in dem Theater, veranstaltet vom Aufbau Verlag, wo sowohl Frau Merkel als auch Herr Osang, soweit ich gelesen habe, unter Vertrag sind.
Unter Vertrag weiß ich nicht. Da erscheint jetzt so ein Buch vom Aufbau Verlag, ne? Mit Reden von Frau Merkel.
Ja, aber ich schätze mal, da gibt es auch einen Vertrag, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Ja,
klar. Also jedenfalls, sie sind beim gleichen Verlag und der hat es irgendwie organisiert. Und das war ganz interessant, weil natürlich alle drauf geguckt haben, wie äußert sie sich zu Putin, was sagt sie zur Ukraine, entschuldigt sie sich, so wie der Steinmeier, für ihre verfehlte Russlandpolitik und so weiter und so fort. Und sie hat es nicht getan, sie hat sich nicht entschuldigt, im Gegenteil, sie hat gesagt, nö, eigentlich alles richtig gemacht, hat halt nicht geklappt mit der Diplomatie, aber kann man nichts machen, wäre sonst vielleicht noch schlimmer geworden. Ich paraphrasiere jetzt. Ja, und ansonsten ging es noch viel um Privates, wie sie an der Ostsee war und was sie jetzt so macht und so weiter. Es wurde in der medialen Rezeption so ein bisschen herumgemäkelt, dass Alexander Osang ja zu brav gewesen sei, nicht richtig nachgebohrt habe, also zu einfach, dass er es zu leicht gemacht hat. Einfach.
Ja, finde ich, kann man so, das kann man auch durchaus sagen, finde ich auch, obwohl natürlich der Ansatz nicht sein kann, sie sofort zu grillen. Ne? Aber er war schon eher harmlos. Wobei er am Anfang einen Auszug aus einem Porträt vorgelesen hat. Ich weiß nicht, ob du das gelesen oder gesehen hast, den Anfang. Warum er da überhaupt ist, sollte das erklären. Und da war er damals noch in New York, ganz früh, als sie dann Kanzlerin wurde, und ist dann zurück nach Deutschland gekommen, um ein Porträt über sie zu schreiben, und hat beschrieben, dass sie eigentlich fast gar nicht mit ihm gesprochen habe. Und er dann mit ihrem Vater gesprochen hat, ganz lang. Und da hat er das auch alles irgendwie aufgeschrieben. Und das hat sie ihm so legte er dann nahe, vielleicht ein bisschen übel genommen, und bei einer anderen Gelegenheit, wo er auch nochmal was schreiben sollte, hat sie sich gar nicht mit ihm unterhalten, und als sie dann in Israel mal wieder getroffen hat, wo er auch Korrespondent war, hätte sie gesagt, was machen Sie denn hier? Also hat eigentlich beschrieben, warum sie eigentlich gar nicht so ein tolles Verhältnis haben, oder so ein vielleicht so ein Verhältnis wie vielleicht Profi-Politik-Journalisten in dem Sinne vielleicht mit ihr öfter mal sich austauschen, sondern irgendwie so ein vielschichtigeres. Er beschwerte sich aber in seinen Texten dann so ein bisschen drüber, dass sie sich vielleicht nicht die Zeit genommen hätte, die sie sich hätte nehmen müssen. Und dann kam sie auf die Bühne und dann sagte er, sie ist sowieso immer, wird meine Kanzlerin bleiben. Und das ist ihm dann in der Berichterstattung ein bisschen vorgehalten worden, dass er so gleich so ein Schmusesatz sagt, ja. Wobei ich glaube, es war gar nicht so gemeint, weil das, man wollte eigentlich beschreiben, dass sie so eine Art, woher sie sich kennen und dass es so ein spezielles Verhältnis, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann oder ob das schon wieder zu viel ist, aber das war gar nicht so innig. So, ich glaube, er meinte es ein bisschen ironisch und trotzdem denke ich, dass er, ein bisschen zu freundlich war.
Er meinte so die Kanzlerin seiner Zeit auch, weil er sie halt porträtiert hat und beide kommen ja aus Ostdeutschland. Das wurde ja auch immer wieder thematisiert, so dann doch gewisse Ähnlichkeiten in der Biografie, obwohl Osan auch mal gesagt hat, ja, auch Ostdeutsche sind durchaus unterschiedlich, das darf man auch nicht dann alles zu sehr über einen Kamm scheren. Ich fand ganz interessant, er hat jetzt noch in der Berliner Zeitung ein Interview gegeben, wo Osan selber so ein bisschen reflektiert hat über dieses Gespräch, und da gibt er sich so sehr bescheiden. Er sagt, ja, seiner Meinung nach ist es ganz gut gelaufen, weil sie in ein Gespräch tatsächlich gekommen sind. Er wollte nicht einfach nur eine Abfragerei machen von Themen, und fand ich interessant, er hätte noch ganz viele Fragen gehabt, vor allem zu Ostdeutschland, die er aber nicht mehr stellen konnte, weil die Zeit um war.
Ja, das kennen wir alle.
Kennen wir alle, das muss man dann halt auch ein bisschen sich einteilen. Es habe aber keinerlei Absprachen gegeben für Themen, also keine Tabus, er durfte alles fragen, was er wollte. Und die Berliner Zeitung hat ihn dann auch noch gefragt, ja, warum hat sie ihn ausgewählt? Das fand ich interessant. Und er sagt dann aber, nee, sie hat ihn wohl gar nicht ausgewählt, sondern der Verlag hat ihn ausgewählt, weil sie beide in dem Verlag sind. Und sie hatte dann aber nichts dagegen. Obwohl sie, wie du beschrieben hast, mit ihm als Spiegelreporter zuletzt nicht mehr reden wollte eigentlich. Das ist so ganz interessant, fand ich. Was ich so von der Herangehensweise, ich fand das, was ich gesehen habe, ich habe es jetzt nicht komplett gesehen, ausschnittweise habe ich es gesehen, das, was ich gesehen habe, fand ich auch ein bisschen sehr freundlich. Also klar, das war auch nicht die Information, die Atmosphäre, wo man jemanden grillt, wie du sagst, so ganz knallhart. Das ist oft auch ein Missverständnis bei Interviews, dass die Leute denken, ich muss jetzt dem Gegenüber irgendwas entlocken oder die zum Geständnis oder in diesem Fall zur Entschuldigung treiben. Es geht ja mehr darum, dass man eine Atmosphäre herstellt und dass der andere was sagt, was er auch sagen will oder die. Ja. Das hat er dann vielleicht schon ganz gut gemacht, aber Osan ist ja ein vielfach ausgezeichneter Journalist und auch, wie ich finde, schon ein extrem guter Schreiber. Und das sieht man aber mal diesen Unterschied, dass jemand, der wirklich ein toller stilistischer Schreiber auch ist, vielleicht nicht unbedingt ein genialer Fragesteller in einer Live-Situation ist.
Ja. Weiß man ja auch.
Aber man konnte es da halt auch wieder sehen. Ne?
Ja, also er hat auch so an manchen Stellen gesagt, wenn ich das überhaupt fragen darf und so. Das war schon sehr vorsichtig.
Ja. Aber es gab viel Echo, ja, wurde übertragen. Ja, klar. Wahrscheinlich verschwindet sie jetzt wieder in der Versenkung. Okay.
Interessanterweise hat der Eigentümer des Berliner Verlags, Holger Friedrich, einen Text über diesen Auftritt bei Cicero geschrieben und nicht in der Berliner Zeitung. Ja. Und die Frau von Herrn Osan ist, so viel ich weiß, ja auch eine Politikjournalistin oder Journalistin bei der Berliner Zeitung. Also da gibt es Verbindungen. Osan hat ja auch ein großes Porträt über Holger Friedrich geschrieben.
Stimmt.
Ja. Tja.
Gut.
Genau.
Und letztes Thema für heute. Wir widmen uns noch einmal dem Thema Streaming. Da gab es jetzt so zwei Nachrichten, die auch mal wieder so ein bisschen ein Schlaglicht werfen auf die Branche. Einmal Sky, der, ja, ist es noch ein Pay-TV-Sender oder ist es eine Plattform? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, es ist schon auch eine Plattform, ja, die mal ein Pay-TV-Sender war. Und die ärgern sich ja sowieso immer, wenn man sagt, sie sind ein Bezahlsender.
Ja, genau.
Also nach einem Sender, da kann man deswegen, die Sky-Mitarbeiter, ja,
deswegen habe ich da jetzt auch gezuckt, ja, kurz beim Reden. Die haben auch die ganze Zeit schon ein Streaming-Angebot gehabt. Das hieß Sky Ticket, was halt übers Internet ein bisschen günstiger ging. Und das haben sie jetzt rebranded, umbenannt. Das heißt jetzt Wow.
Ja.
Und wow.
Wow.
W-O-W.
Bist du schon bei Wow?
Wow. W-O-W. Ja. Und sie haben auch ein bisschen die einzelnen Pakete jetzt umbenannt. Das heißt, das heißt Wow-Serie oder Wow-Filme, was vorher Cinema hieß oder so. Aber also alles ein bisschen neu benannt. Warum ist das wichtig? Weil Sky natürlich im Wettbewerb steht mit den anderen großen Streamern und den kleinen Streamern auch in Deutschland. Und sie sind jetzt offenbar der Meinung, dass der eigene Markenname dann nicht mehr so gut funktioniert. Das fand ich schon erstaunlich. Also, dass jetzt in dem Streaming-Angebot von Sky das Wort Sky nicht mehr vorkommt, ich weiß nicht, was sie sich dabei denken, ganz ehrlich gesagt. Ich finde es komisch, aus
Markengesichtspunkten. Die haben das so erklärt, dass sie jetzt, dass sich der Charakter verändert hat des Angebots und dass das einen neuen Namen braucht. Oder was war jetzt die Erklärung?
Nee, ich hab da keine große Erklärung gesehen. Hast du eine gesehen?
Nö.
Ich habe einfach nur gesagt, meiner Wahrnehmung nach, das heißt jetzt Wow, wird alles viel besser, toller, aber eigentlich ändert sich gar nichts groß.
Vielleicht lässt es sich halt so erklären, dass nicht genügend Leute wissen, dass Sky eben keinen Receiver mehr braucht. Schon lange nicht mehr. Sky Ticket ist ja quasi das receiverlose Angebot, ja, also die Plattform. Und dass aber Sky der Name eben doch noch zu sehr belastet ist aus dieser Zeit, wo man so ein Ding sich, so ein Receiver auch noch zusätzlich hinstellen muss. Das gibt's ja auch noch weiter. Q oder so heißt dieses Luxusgerät da von denen. Aber dass sie eben, das ist so einfach, wenn man so will, und das ist ja auch immer das, was dann immer gerne betont wird, dass es alles ganz einfach ist, dass es so einfach auch mit Sky geht, das wissen wahrscheinlich einfach noch nicht genug Leute und deswegen jetzt Wow.
Ja, oder über Sky kannst du auch Netflix gucken, ne? Sie wollen vielleicht Sky mehr so als Plattform positionieren, wo du alles Mögliche gucken kannst und Wow ist dann so das Einzelangebot. Ja, aber ich finde es trotzdem, ich finde es immer komisch, wenn die Firmen Ableger haben, die dann irgendwie anders heißen. Wir hatten das ja auch bei RTL so, denen ihr Streaming-Angebot hieß ja lange Zeit TV Now. Und das haben sie jetzt auch wieder zu RTL umbenannt, weil sie draufgekommen sind, dass es nicht so eine gute Idee war. Also ich bin da skeptisch, muss ich sagen. Die andere Nachricht war, dass verkündet wurde von, oh je, der Name, Levant Molnay oder so, der ist Executive Vice President bei AMC Networks.
Oder so, finde ich.
Ja, ich weiß nicht, wie sich der Name ausspricht, es tut mir leid. Bei AMC Networks International, das ist vor allem US, aber auch internationaler, ja, auch Pay-TV-Anbieter, ja, die, das wissen vielleicht viele bei uns auch nicht, die machen Serien wie The Walking Dead, Breaking Bad oder auch Better Call Saul. Und die sind bisher in Deutschland nicht als eigenes Angebot, ich glaube höchstens als Channel auf Amazon, Channels irgendwie, aber jedenfalls nicht in großem Stil als eigenes Angebot vertreten. Und der hat jetzt angekündigt, bei einer Veranstaltung in Dubrovnik, warum auch immer, dass sie jetzt aber in Zentraleuropa starten wollen, und zwar im nächsten Jahr, im ersten Quartal 2023. Und das schließt wohl dann auch Deutschland ein. Das heißt, da würde es dann wahrscheinlich nochmal noch einen neuen zusätzlichen Anbieter geben. Und es kann natürlich passieren, dass mittel- bis langfristig Inhalte, die man jetzt vielleicht auf Netflix guckt, Better Call Saul, denken ja viele, es ist eine Netflix-Serie, ist aber in Wahrheit eine AMC-Serie, die Netflix bei uns nur lizenziert hat, dass die dann da auch verschwinden, so wie die Marvel-Sachen auch bei Netflix.
Ja, da muss man sich ja gar nicht fragen, ob das passiert. Das ist die reine Frage, wie lange laufen die Lizenzverträge und dann weg. Weil wenn du jetzt Better Call Saul beispielsweise bei Netflix lässt, dann zahlen die wahrscheinlich so viel, okay, dass man dann sagt, gut, dann lassen wir das da. Aber ansonsten wäre das ja hirnrissig, das nicht abzuziehen und dann exklusiv im eigenen Laden anzubieten. Ne?
Ja, ja, ja. Aber ich finde schon, es gibt ja auch, es gibt ja irrsinnig noch mehr Streamer, die alle vielleicht starten. Es gibt in den USA noch HBO Max, es gibt Peacock, das ist glaube ich von NBC. Ne? Mhm. Paramount hat auch was am Start mit Paramount Plus. Wenn die alle noch starten würden in Deutschland, das wäre ja verrückt.
Also zu Paramount kann ich was sagen. Ich habe vor vergangener Woche mit dem Streaming-Chef von Paramount gesprochen. Tom Ryan heißt der. Der hat da vor vielen Jahren Pluto TV gegründet. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, nie gehört.
Das ist ganz interessant. Das ist ein werbefinanziertes Streaming-Angebot, also kostenlos. Du kannst auf die Seite gehen, gibt es auch in Deutschland. Und die haben so über 100 Channels. Da läuft Fernsehprogramm, ja. Mhm. Linear. Sie haben jetzt mittlerweile auch ein paar On-Demand-Angebote, aber das war der Ursprungsgedanke von Pluto, ja, und die haben auch so mittlerweile so Star Trek, die haben mit Dokumentationen angefangen und haben jetzt auch Star Trek und so verschiedene andere so bekannte Serienmarken im Angebot, muss man halt dann nur, ich weiß nicht, ob das On-Demand auch ist oder muss man halt nur abwarten, dass es kommt. Und das ist in 30 Ländern mittlerweile gibt es das und das fand dann Viacom so gut, dieser Medienkonzern in den USA oder so wichtig, dass sie das gekauft haben vor einigen Jahren und dann haben sie den Tom Ryan, der das gegründet hat, auch gleich zum Streaming-Chef insgesamt gemacht. Mit dem habe ich neulich gesprochen und Paramount kommt, ja, sie sagen Ende des Jahres oder bis Ende des Jahres, ich vermute mal im Herbst nach Deutschland mit einem eigenen Angebot. Die starten jetzt im Juni in England und dann halt im Herbst in Frankreich, Deutschland und Italien, glaube ich. Und der hat nochmal deutlich gesagt, also das sind diese Erfahrungen von Pluto, weil das ist halt werbefinanziert, es wird kein großes Streaming-Angebot mehr geben, das ohne Werbung auskommt, weil sonst lässt sich der ganze Kram nicht mehr refinanzieren zu einem Preis, den die Leute noch bereit sind zu zahlen. Ja, Netflix hat schon gesagt, sie werden Werbung bringen, Disney wird es machen und das werden ja natürlich alle von uns, die keine Werbung sehen wollen, müssen mehr bezahlen, ja. Und wenn du aber mehr Dienste nutzen willst, wirst du Werbung in Kauf nehmen wollen. Das so einfach sei das. Und auch Paramount in den USA, glaube ich, kostet $10 werbefrei und $5 mit Werbung.
Es wird jetzt aber vermutlich nicht so sein, dass jetzt die alle als Standalone-Angebote sofort starten. Ich vermute, dass die erstmal in so Bündeln wahrscheinlich bei Magenta TV unterschlupfen, ja, oder dass sie auch kann noch sein. Als Amazon Prime Channel oder bei Sky unterkommen, ne? Das wenn dann so du machst dann irgendwie Magenta TV Abo und da ist dann eben auch Paramount Plus in irgendeinem Paket mit drin, ne? Vielleicht kann man es auch noch zusätzlich abonnieren, aber das werden mutmaßlich die wenigsten machen. Das kostet ja im Internet Streaming jetzt nicht so viel Aufwand, da so ein Angebot noch rauszuhauen. Da ist die App dann vielleicht nicht ganz so geil wie die von Netflix. Aber der Aufwand hält sich dann in Grenzen. Aber der Vertrieb wird wahrscheinlich hauptsächlich über dann doch so Plattformen laufen, ne? Weil die Leute sind natürlich nicht bereit, jetzt 10 Videostreaming-Angebote zu abonnieren. Das ist ohnehin die ganze Frage, wohin geht das? Geht es eher dahin, dass du dann doch wieder solche Pakete kaufst, ja, Magenta TV oder bei Sky oder vielleicht noch woanders? Oder musst du dir deine Abos noch selber zusammensammeln? Das ist noch nicht so raus.
Nee, es wird auch wahrscheinlich unterschiedliche Priorisierungen geben bei unterschiedlichen Leuten. Ne? Das ist schon klar. Die Frage ist eher, für wie viel willst du bezahlen? Ne? Und dann gibt es so Untersuchungen, die sagen, bei 20 Euro ist Schluss. Ja, dann hast du aber nicht viel, dann bist du einmal bei Netflix und dann kannst du vielleicht noch irgendwas Günstiges dazu nehmen, aber RTL ja, oder so.
Ja. Der normale Deutsche, sag ich mal, wenn ich von mir ausgehe, der hat meistens Prime, ja, weil du hast Amazon Prime, weil du die Versandkosten sparen willst, haben viele zumindest, dann kriegst du auch noch den Videodienst mit dabei. Dann hast du vielleicht noch ein Netflix-Abo und manche, vor allem die Kinder haben vielleicht noch ein Disney-Plus-Abo. Aber dann, finde ich, ist schon ziemlich Ende der Fahnenstange erreicht.
kann man ja auch nicht alles gucken.
Wir müssen ja leider alles schauen.
Ja,
ich gucke auch nicht alles.
Hast du Stranger Things schon geguckt? Ja, ich wollte dich gerade fragen, ob du glaubst, dass das die Abo-Flaute bei Netflix reparieren wird. Stranger Things. Ich habe es noch nicht gelesen, weil ein Kollege von, also geguckt. Das ist nicht der einzige Grund, ein Kollege von mir hat geschrieben, der Zauber ist vorbei, sozusagen das Besondere an Stranger Things. Und dann habe ich gedacht, da muss ich es doch nicht sofort gucken.
Also ich war skeptisch auch, weil ich fand, die dritte Staffel hat ein bisschen überdreht, fast ein bisschen ins Comical-mäßige, die Charaktere überzeichnet, vor allem den Hopper, diesen Polizeichef, und die Horrorschraube doch ganz schön weit angezogen war, fand ich fast ein bisschen zu viel. Und ich habe das Gefühl, dass die Duffer Brothers, die das ja machen, diese Brüder, dass die das vielleicht auch gemerkt haben. Und ich finde die vierte Staffel jetzt bisher besser wie die dritte, muss ich sagen. Die Folgen sind sehr lang, die sind alle über eine Stunde. Die letzte geht sogar eine Stunde 40 Minuten. Also eigentlich sind es Spielfilme.
War auch sehr teuer, war auch sehr, sehr teuer. War
sehr teuer, sieht man auch. Ja. Effekte sind super. Es ist natürlich alles ein bisschen over the top, klar, noch ein Monster und so weiter. Aber sie machen es halt einfach gut. Wenn man ein Faible hat, so ein bisschen für Horror, Fantasy, es sind wahnsinnig viele Zitate drin. Einfach nur noch ein Beispiel. In irgendeiner Folge taucht dann plötzlich Robert Englund auf und spielt so eine Gastrolle. Das ist ja der Typ, der immer Freddy Krüger gespielt hat in diesen Horrorfilmen. Ne? Da freut man sich als Fan, dass der da kommt. Und dann gab es ja so ein bisschen einen Hype. Das hat mich gefreut, um dieses Kate Bush-Lied.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Deswegen gefällt dir das doch alles
auch. Ja, ich fand es irgendwie ganz gut. Also ich bin ja schon Fan von Kate Bush und der Musik, schon lange. Und in der einen Szene haben sie so ein Lied, Running Up That Hill, war Mitte der 80er mal ein Hit, eingebaut in die Handlung, auch wirklich eingebaut. Das Lied spielt tatsächlich eine Rolle für die Handlung und hat dafür gesorgt, dass der alte Song von 85 weltweit bei Spotify und bei den ganzen Streaming-Charts plötzlich nach oben geschossen ist. Teilweise auf Platz 1, teilweise in die Top 5 und hat da so einen kleinen Hype ausgelöst. Das sieht man mal, aber auch was Streaming für Power hat. Dadurch, dass das weltweit überall gleichzeitig gezeigt wird, was man damit dann doch für ein Publikum mobilisieren kann. Das ist schon interessant. Und es ist einfach filmisch, finde ich, gut gemacht, sehr gut gemacht. Die Charakterzeichnungen, der Schnitt, wie die Handlung machen, das ist schon alles sehr gut. Ja. Man muss natürlich ein Faible haben für das Thema Horror, Fantasy, 80er Jahre, aber offenbar gibt es ja genug Leute. Hat also ziemlich alles weggeblasen an Erfolg bei Netflix. Im Moment ist auch jetzt die bestgestarteste Serie bei Netflix, hat Bridgerton wieder abgelöst.
Aller Zeiten.
Bisher aller Zeiten.
Ah, ja. Gut, dann schaue ich halt heute an.
Musst du gucken.
Ja.
Okay. Gut, wir machen den Sack zu für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder da, glaube ich. Ich wüsste jetzt nichts Gegenteiliges. Ja. Einfach überraschen lassen.
80%
Wahrscheinlichkeit. 80% Wahrscheinlichkeit.
Gut.
Bis dahin.
Schönes Wochenende.
Gut reden.
Bis dann.
Schönes Wochenende. Ja. Tschüss.